Ja, typisch ist es eigentlich so, dass man beim ersten Sonntag im neuen Jahr ja irgendwie Predigten hört über die neuen Vorsätze, die man sich vielleicht gemacht hat. Oder man schaut vielleicht zurück auf das Jahr und schaut, wie war das Jahr so, wie sind die Vorsätze. Oder man hört Predigten, die so motivierend sind, ja Motivationspredigten, um die Vorsätze, die man erst vor 5 Tagen gemacht hat, nicht abzuändern. Doch die Realität sieht anders aus. Vorsätze, wo draufsteht, dieses Jahr möchte ich abnehmen, werden nach Tagen durchgestrichen und man ist zufrieden, wenn man nicht zunimmt. Oder Vorsätze, man möchte eine weitere Sprache lernen, auch die wird man schnell durchgestrichen. Man möchte mal die Sprache besser verstehen, die man selber kennt. Ich möchte mich heute aber nicht auf so eine Motivationspredigt richten und euch ermutigen, euch Vorsätze oder die Vorsätze, die ihr vielleicht gemacht habt, zu halten. Wobei Vorsätze was Gutes sind. Ja, Jonathan Edwards hat sich auch 70 Entschlüsse gemacht. Nicht an einem Sonntag nach Silvester, sondern über mehrere Jahre angefangen, denke ich mit 17 Jahren bis 20 Jahren, hat er 70 Entschlüsse gefasst, die er gebraucht hat, um sein Leben so auszurichten, dass er Gott wohlgefällig lebt und in der Heiligung wächst. Worauf ich mich heute aber konzentrieren möchte, ist ein Psalm. Die Psalmen sind Lieder, Gedichte, die die Psalmisten an Gott gerichtet haben. Und die auch Gott anbeten und loben oder aber auch nach Hilfe schreien und verlangen, dass Gott wirkt. Und mit diesem Psalm möchte ich uns ermutigen für das neue Jahr. Den Psalm, den wir heute betrachten wollen, über diesen Psalm sagt Charles Spurgeon, das ist der Psalm oder das ist die Perle der Psalmen. James Montgomery Boyce, ein Bibelausleger und Buchautor, sagt über den Psalm, Millionen von Menschen haben den Psalm auswendig gelernt. Pastoren benutzen diesen Psalm, um Menschen zu trösten, die gerade durch Schwierigkeiten gehen. Für einige waren es die letzten Worte, die sie gehört haben vor ihrem Tod. Und dieser Psalm ist in der Tat ein Meisterwerk göttlicher Inspiration, gefüllt mit der Gnade und Güte Gottes für sein Volk. Und ich würde fast so weit gehen und sagen, dass der Psalm der bekannteste Psalm oder vielleicht sogar die bekannteste Bibelstelle aus dem Alten Testament ist. Er wird bei Hochzeiten, aber genauso auch bei Beerdigungen gelesen. Viele Bücher wurden darüber geschrieben. Ich habe auch ein Buch über den Psalm von mir bei mir daheim, den hat Spurgeon geschrieben. Und das Titel oder der Buchtitel lautet Ein Leben für die Schafe. Ich denke, jetzt weiß jeder eigentlich, über welchen Psalm ich rede. Es ist der Psalm 23. Und ich möchte, dass wir gemeinsam diesen Psalm 23 lesen. Schlag mit mir auf Psalm 23. Das ist in der Gemeindebibel die Seite 652. Doch ich möchte nicht, dass du ihn leise vor dir hinliest. Ich möchte auch nicht, dass du ihn Gedanken liest. Lasst uns gemeinsam diesen Psalm laut lesen. Es sind 6 Verse, die wir gemeinsam lesen. Psalm 23, die Seite 652 in unserer Gemeindebibel. Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Der Titel von dem Psalm, den wir hier haben, steht ein Psalm Davids. Und ich denke, der Titel braucht nicht noch weitere Beschreibungen darüber, was das für ein Psalm ist. Denn David selbst, das müssen wir wissen oder das denke ich, wissen die meisten von uns, war ein Hirte. Als nämlich Samuel beauftragt wurde, und da kommen wir noch in unserer Samuel-Predigtreihe dazu, Samuel wird beauftragt, zu dem Vater Davids zu gehen und David zum neuen König über Israel zu salben. Und so macht sich Samuel auf nach Bethlehem, wo der Vater von David lebt, mit den Kindern, mit der Familie zusammen. Und was er nicht findet, ist David. David war nämlich auf dem Feld und hütete die Schafe seines Vaters. Das heißt, David wusste, wovon er schreibt, als er diesen Psalm 23 verfasst hat. Doch warum ist dieser Psalm ein so bekannter und beliebter Psalm und das sogar bei Nichtchristen? Es ist das einzige Mal, dass die Bibel das Bild von einem Hirten und der Schafe benutzt. Nein, wir finden im Neuen Testament, wir haben es heute gelesen, in der Schriftstelle in Johannes 10, dass auch dort Johannes das Bild benutzt oder Jesus von sich spricht, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe. Da haben wir nochmal dieses Bild. Es ist also nicht das einzige Mal im Psalm 23, dass wir dieses Bild von Schafen und Hirten haben. Doch warum ist er bekannt und so beliebt? Ist es vielleicht das allererste Mal, dass wir in der Bibel lesen von diesem Bild der Schafe und der Hirte? Nein, es ist auch nicht das allererste Mal, dass die Bibel darüber berichtet, dass der Psalm oder dass der Hirte und die Schafe zum allerersten Mal im Psalm 23 vorkommen. Wir finden dieses Bild von dem Hirten oder von Gott als Hirten bei Jakob, als er Josef segnet. In 1. Mose 48, Vers 15 lesen wir zum Beispiel, 1. Mose 48, Vers 15, dass Israel, also Jakob, zu Josef segnete und sprach, also 1. Mose 48, 15 will ich lesen, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat, steht in der Schlachterübersetzung. Wenn wir aber Elberfelder lesen, da steht, der mich geweidet hat. Und Luther wird hier noch deutlicher, er sagt, mein Hirte gewesen ist, der Herr, der mein Hirte gewesen ist, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Jakob sagt, dass dieser Bundesgott Jahwe, dass dieser Gott Abrahams, der Gott Isaaks sein Gott geworden ist und ihn geführt hat. Dieser Gott ist zu seinem Hirten geworden. Gott hatte Jakob erwählt vor Grundlegung der Welt. Das lesen wir zum Beispiel in Römer 9, Vers 12. Gott hat ihn geführt und geformt und Gott hat ihn bis zu seinem Lebensende in seiner Gnade erhalten und geführt. Und über diesen Hirten spricht Jakob, als er Josef segnet. Und genauso ist es auch bei David. Er denkt über die Führung Gottes nach und schreibt diesen Psalm 23. Er denkt an Situationen aus seinem Leben, wo das Geschriebene zur Anwendung gekommen ist. Es ist nicht einfach nur eine Beschreibung, die wir hier finden, von den Aufgaben eines Hirten und die Bedürfnisse der Schafe, sondern David beschreibt in diesem Psalm, dass aus seinem Leben zur Anwendung gebrachte, also die in seinem Leben zur Anwendung gebrachte Führung Gottes. Er schreibt über den Hirten, der ihn führt, und er schreibt über sich als Schaf. David bekennt die Verheißung der Heiligen Schrift, dass Gott der Hirte seiner Schafe ist. Und was bedeutet es zu bekennen, dass der Herr mein Hirte ist? Das ist heute mein Predigtthema und das werden wir uns heute anschauen. Was bedeutet es zu bekennen, dass der Herr mein Hirte ist, so wie David es in diesem Psalm 23 bekannt hat? Und David nennt uns drei Dinge, die wir uns heute anschauen werden. Und wir beginnen mit dem allerersten Punkt heute, was es bedeutet zu bekennen, dass der Herr mein Hirte ist. Der Hirte sorgt für die Bedürfnisse seiner Schafe. Der Hirte sorgt für die Bedürfnisse seiner Schafe. Und das finden wir in den Versen 1 bis 3. Was braucht ein Schaf alles zum Leben? Was für Bedürfnisse hat ein Schaf? Ich denke, die Grundbedürfnisse von uns kennt jeder: Gras und Wasser. Doch nicht irgendein Gras, sondern es braucht frisches und saftiges Gras. Es ist das Gras, das so schön grün ist, nachdem das Schaf verlangt. Natürlich essen auch Schafe Heu, also getrocknetes Gras. Aber weil dieses Heu so trocken ist, brauchen sie natürlich viel trinken. Frisches Wasser für die Verdauung von diesem Gras und diesem Heu. Und damit du dieses Bild richtig verstehst, müssen wir natürlich nicht die Schafe betrachten, die wir in Deutschland haben und die Wiesen, sondern wir müssen uns das Bild ausmalen, das David vor seinen Augen hat. David, also wir müssen uns in die Zeit zurückversetzen, zur Zeit Davids. Es ist das Gebiet Judäa. Es ist nicht wie eine Umgebung, die wir, also nicht wie wir, wie du es in Deutschland kennst. Überall schön Gras und Wiese und nichts Vertrocknetes. Nein, das Land Israel ist ein sehr trockenes Land. Und die Hirten, die mussten meistens sehr viele oder sehr lange Strecken zurücklegen, damit sie den Schafen dieses frische Gras und natürlich auch Wasser geben können und sie mit Wasser versorgen können. Wir sehen das zum Beispiel an der Geschichte von Josef. Der Vater von Josef schickt Josef, um nach seinen Brüdern zu schauen. Und wir lesen es in 1. Mose 37, Vers 14. Und Josef macht sich auf vom Tal Hebron und geht nach Sichem. Und das sind ungefähr 60 Kilometer entfernt voneinander. Das heißt, wir sehen, wie die Brüder von Josef die Schafe immer bewegt haben, um ihnen frisches Gras und Wasser zu geben. Die Bedürfnisse der Schafe sind also Wasser und Gras. Doch wir müssen verstehen, dass die Schafe auch ängstliche Tiere sind. Sie trinken nicht einfach von jedem Fluss, an dem sie vorbeilaufen. Das Wasser, das in Bewegung ist, das macht den Schafen Angst. Nicht einmal, wenn die Schafe sehr, sehr durstig sind, gehen sie zu einem Fluss, wo sich das Wasser bewegt, um zu trinken. Die Hirten mussten sich einen See suchen oder in diesem Fluss einen Damm bauen, damit das Wasser dort steht, um den Schafen diese Angst zu nehmen, damit sie trinken. Doch nicht nur für das Futter und das Wasser war der Hirte verantwortlich, sondern genauso auch für die Ruhe der Schafe. Und das ist bei den Schafen nicht ganz so einfach wie bei uns Menschen. Schafe legen sich nicht einfach hin, wenn sie müde sind und ruhen sich aus. Es ist eine schwierige Aufgabe, vielleicht sogar die schwierigste Aufgabe eines Hirten, eine geeignete Stelle zu finden, um die Schafe hinzulegen, um ihnen Ruhe zu geben. Denn auch hier haben die Schafe Angst. Sie brauchen die Sicherheit dieses Hirten oder der Hirte muss ihnen diese Sicherheit geben, dass die Schafe beschützt sind, beschützt vor vielen Feinden, die sie umgeben. Und erst dann konnten sie sich ruhig hinlegen und Ruhe finden. In dieser Sicherheit, die der Hirte ihnen geben musste. Aber zum Beispiel die Fliegen und die Mücken waren auch eine Plage, mit denen die Schafe oder mit denen die Hirten kämpfen mussten. Ich weiß nicht, ich würde fast sagen, fast jeder von uns war schon mal an einem See. Doch wenn wir am Abend an einem See waren, vielleicht zum Beispiel mit Freunden oder mit der Familie am Bodensee entlang spaziert sind am Abend, dann fällt uns etwas auf. Mücken ohne Ende und die regen einen richtig auf. Und ich denke, jeder von uns, der schlafen muss an einem See ohne Mückenspray oder Schlafsack oder sogar Zelt, er wäre verloren, er würde den weitesten Weg vom See wegmachen, um Ruhe zu finden vor diesen Mücken. Und genauso ist es auch bei den Schafen. Sie wurden von den Mücken und den Fliegen gestört. Und so musste natürlich der Hirte sich auch darum sorgen, dass sie die Ruhe finden und sich ausruhen können. Der Hirte kümmerte sich also um seine Schafe. Wenn nun diese Weidestelle, an dem die Hirten waren, aufgebraucht war, kein grünes Gras, kein frisches Gras mehr da war oder der See auch leer getrunken war, dann mussten sich die Hirten natürlich mit der ganzen Herde aufmachen und eine neue Weidestelle suchen. Und dabei musste er natürlich auf die Wege achten, die er geht. Er konnte nicht jeden Weg gehen, den er wollte. Natürlich, der Hirte war vielleicht nicht ganz so dick und konnte natürlich schmale Wege gehen, doch die Schafe, sie mussten ihm folgen können. Sie mussten ihm hinterherlaufen können, die Möglichkeit haben, ihm zu folgen. Er konnte nicht einfach auf Berge klettern und dort frisches Gras suchen. Er musste natürlich auch darauf achten, auf den Weg, der vor ihm liegt, und dass seine Schafe natürlich diesen Weg auch sicher gehen können. Und ich hoffe, du merkst, auf wie viele Dinge der Hirte achten musste, wenn er so eine Schafherde zu hüten hatte, damit es dieser Schafherde gut geht. Und im Alten Testament war eigentlich die Aufgabe eines Hirten ja der niedrigste Beruf überhaupt. Die Arbeit eines Hirten war sehr gering, ja fast für gar nichts geachtet. Denn ein Hirte war nämlich 24 Tage lang bei seinen Schafen. Er musste Tag und Nacht für sie sorgen. Er war kein Schönwetterhirte, der bei schönem Wetter mit den Schafen rausgeht und wenn es regnet, geht er nach Hause und lässt die Schafe in Ruhe. Sondern genauso auch beim schlechten Wetter musste er die Schafe für die Schafe sorgen, ihnen Unterschlupf sorgen, Schutz suchen, wenn es gewittert oder donnert. Die Hirte war nämlich verantwortlich, zum einen für die Bedürfnisse der Schafe, zum anderen aber auch für ihr Leben, dass sie überleben und dass es ihnen gut geht. Und ich denke, ja, kein besserer als David selbst kennt dieses Bild des Hirten, denn er selber hat von seiner Jugend an die Schafe seines Vaters gehütet. Er hat für die Bedürfnisse der Schafe gesorgt. Er wusste also, wie viel Mühe und wie viel Leid in so einer Aufgabe des Hirten steckt. Das ist zum einen das Bild, das David dir heute geben möchte in diesen drei Versen. Doch es ist nicht einfach nur ein Bild, das wir vor Augen haben sollten. Hinter diesem Bild steckt viel mehr Wahrheit. David sagt nämlich, der Herr ist mein Hirte. Er sagt nicht, der Herr ist ein Hirte, sondern er sagt, der Herr ist mein Hirte. Diese fünf Wörter sind das große Thema dieses Psalms. Es ist eigentlich die Quelle, worauf alles andere fließt. David nennt Gott seinen Hirten. Und ich hoffe, dass du nach diesem Bild, das wir von diesem Hirten haben und von den Schafen, sehen, wie ein Hirte für die Fürsorge, wie ein Hirte wachsam sein muss. Also was für Eigenschaften muss er haben? Er musste fürsorglich sein. Er musste wachsam sein. Er musste ihnen Nähe und Wärme geben. Und all das verbinden wir nun mit dem Begriff Hirten. David sagt nicht, der Herr ist ein Kuhhirte, der mit dem Stock die Kühe vorantreibt, dass sie auf die Weide gehen. David sagt, der Herr ist mein Hirte, er ist der große Hirte der Schafe, der seiner Herde vorangeht, der die Lämmer auf seiner Brust trägt und für sie sorgt. Doch Gott ist nicht nur ein Hirte für David, sondern er ist genauso ein Hirte für dich, für jedes seiner Kinder. Jedes der Kinder Gottes kann heute mit mir sagen, der Herr ist mein Hirte. Denn Gott hat uns durch seine Gnade errettet. Er hat uns von den Böcken in die Schafe verwandelt. Er hat uns von den Fremden in seine Familie hineingesetzt. Und er sorgt für uns. Die Bibel spricht darüber, dass ungläubige Menschen, also Menschen, die nicht an Gott glauben, sind Böcke oder werden sogar Wölfe genannt. Doch die Schafe, die sind keine wilden Tiere. Die Schafe sind das Eigentum Gottes und dieses Eigentum hat er mit einem hohen Preis bezahlt. Und dieses Eigentum ist Gott wertvoll. Und es ist nicht wunderschön, eine solche Gewissheit wie David zu haben und sagen zu können, der Herr ist mein Hirte. Und David benutzt kein Wenn und kein Aber. Er benutzt auch nicht mal Ich hoffe es. Er sagt ganz kurz und klar, der Herr ist mein Hirte. Und ich denke, jeder von uns weiß, oder ich hoffe, ihr seht es, was das wertvollste kleine Wort hier drin ist. Es ist das Wort mein. Der Herr ist mein Hirte. Wenn er auch keines anderen Hirten ist, so ist er mein Hirte. Er sorgt für mich. Er gibt auf meine Schritte Acht. Er erhält mich. Und aus diesem Wissen, dass der Herr mein Hirte ist, folgt natürlich dann das Nächste. Mir wird nichts mangeln. Denn Gott ist imstande, für deine Bedürfnisse zu sorgen. Gott ist voller Liebe zu seinen Kindern und deswegen mangelt es dir nichts an irdischen Gütern. Spricht Gott nicht in seinem Wort, dass er den Raben das Essen gibt und er die Lilien kleidet mit seiner ganzen Pracht? Wie könnte er dann seinen Kindern Mangel leiden lassen? Es mag vielleicht sein, dass du nicht alles in deinem Leben hast, was du dir wünschst. Aber du darfst sicher sein, dass du keinen Mangel leidest. Gott gibt dir alles Notwendige, was für dich heilsam ist. Und Spurgeon sagt dazu, das Herz eines Sünders ist nie befriedigt, aber die begnadigte Seele wohnt in dem Palast göttlicher Zufriedenheit. Das Herz eines Sünders ist nie befriedigt, aber die begnadigte Seele wohnt in dem Palast göttlicher Zufriedenheit. Wir sollten darauf achten, dass David nicht nur sagt, mir mangelt nichts, sondern er sagt, mir wird nichts mangeln. Er betrachtet also nicht nur die Gegenwart und sieht, schaut um sich herum, okay, ich habe gerade keinen Mangel, ich habe Schafe, mir geht's gut, ich habe was zu trinken, sondern genauso auch die Zukunft schaut David und sagt, mir wird nichts mangeln. Und die Frage ist natürlich, wie konnte David das sagen? Kannte er etwa die Zukunft? Konnte er voraussehen in die Zukunft? David kennt nicht die Zukunft, aber David kennt seinen Gott und er ist sein Hirte. Und genau deswegen oder schreibt er diese Worte, mir wird nichts mangeln. Und hier geht es nicht um das Wohlstandsevangelium, dass wenn du an Gott glaubst, dass du in allem reich bist und Überfluss hast. David spricht nicht von Reichtum, sondern er spricht von keinen Mangel haben. Was auch immer kommen soll in deinem Leben, egal ob du reich oder arm bist, egal ob du gesund oder krank bist, egal ob du gerade in der Familie Zuwachs bekommen hast und dich freust oder vielleicht einen tiefen Verlust betrauerst, weil du jemanden verloren hast, den du sehr liebst. Es wird dir als Schaf Gottes an nichts mangeln. Weder in einer Hungersnot, noch in der Verwüstung und auch nicht in Zeiten des Krieges wird dir es jemals an etwas mangeln. Und das ist nicht so, weil du so toll bist, so stark bist und so viel arbeitest und dafür sorgen kannst. Nein. Das ist so, weil du weißt, dass dein Herr dein Hirte ist, der für dich sorgt und dir Sicherheit gibt. Doch der Herr sorgt nicht für unsere fleischlichen Bedürfnisse, sondern genauso auch für die geistlichen. Die grüne Aue, von der David hier spricht, und das stille Wasser, das er benutzt, ist nicht nur ein Ort, an dem wir uns leiblich ausruhen können, daheim vielleicht, im Wohnzimmer oder in der Küche, sondern es ist auch der geistliche Ort gemeint, an dem wir uns ausruhen können. Es ist das Wort Gottes, das dir lebendig ist, das dir frischer ist, das dich sättigt. Es ist die Wahrheit des Evangeliums, das für dich eine saftige Weide ist, wo du deine Seele nähren kannst. Wenn wir durch den Glauben auf die Verheißung Gottes Ruhe finden, dann haben wir Frieden und Freude in Gottes Wort. Es ist der Hirte, der uns weidet und der uns zum Wasser führt. Und wie macht er das? Wie führt uns der Hirte zum frischen Wasser und zur grünen Aue? Geistlich gesehen, durch die Predigt, durch das Bibellesen, durch das Gebet, durch das Bibelstudium, durch die geistlichen Lieder, durch die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern im Herrn. Und ich denke, wir können dankbar sein, wie reichlich uns Gott hier gesegnet hat in dieser Gemeinde. Er hat dir den Wunsch heute ins Herz gelegt, hierher zu kommen, um von seinem Wort zu hören, um gesättigt zu werden. Denn Gott ist es. Wir lesen, er ist es, der uns führt. Und das macht er sanft und sorgsam. Er hetzt und jagt dich nicht hierher, sondern er sorgt sanft und sorgsam für dich. Er versorgt dich als Hirte, denn du bist sein Schaf. David gibt uns aber noch einen weiteren Punkt, was es bedeutet zu bekennen, dass der Herr dein Hirte ist. Und das ist der zweite Punkt, den wir uns heute anschauen. Der Hirte schützt seine Schafe. Lasst uns in die Verse 4 bis 5 nochmal hineinschauen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Wenn wir uns heute die Schafe anschauen, wie sie heute gehütet werden, dann haben wir folgendes Bild vor Augen. Ich denke, die meisten haben es gesehen. Der Schafhirte oder der Hirte, er macht einen Zaun um die Schafe herum. Er hat irgendeine Wiese, macht einen elektronischen Zaun um die Schafe herum und dann verbringen sie dort eine Weile, vielleicht mehrere Tage, je nachdem, ob sie Schutz haben, finden vor dem Regen, oder vielleicht nur Stunden und dann bringt sich der Hirte wieder zurück in den Stall. Doch das ist das Bild, das wir heute als Schafe haben. Die Schafe haben heute keine Gefahr mehr, keine Bedrohung. Doch damals, als David Hirte war, da waren es ganz andere Zeiten. Es war weitaus gefährlicher, damals ein Hirte zu sein und für die Schafe zu sorgen. Wir haben gesehen, dass ein Hirte lange Strecken zurücklegt. Das heißt, er konnte nicht schnell zurücklaufen und den Schafen Schutz geben in seinem Haus oder in dem Stall. Wenn er unterwegs war, um ihm frisches Wasser und die grünen Auen zu geben, dann musste er natürlich auf die Gegebenheiten achten, zum einen, aber genauso auch auf Räuber und auf wilde Tiere. Schlangen, die vielleicht in der Wiese liegen, die die Schafe vergiften können. Raubvögel. Löwen und Bären, die die Schafe angegriffen haben, um Fressen zu haben, weil sie auch Hunger haben. Und ganz ehrlich, das mit den Bären und Löwen, das habe ich mir nicht ausgedacht, um die Geschichte spannender zu machen, damit sie an Dramatik gewinnt. David selbst hat es erlebt und er schreibt darüber. Als David nämlich zu Saul kommt und sich bereit erklärt, gegen Goliath zu kämpfen, da ist natürlich Saul ein bisschen misstrauisch. Und David sagt zu ihm in 1. Samuel 17, Vers 34, David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und weiter lesen wir: Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. 1. Samuel 17, Vers 34 bis 35. Das heißt, der Hirte musste also den Schafen auch Schutz bieten. Er musste wachsam sein und das Leben der Schafe verteidigen. Und das mit seinem eigenen Leben. Ich denke, nicht jeder von uns wäre einem Löwen oder einem Bären hinterhergelaufen, um ein Schaf zurückzuholen. Bei mir wäre es so, ich wäre wahrscheinlich vom Bären abgehauen. Doch David wusste, was seine Aufgabe als Hirte war, und er musste sie beschützen. In diesem Abschnitt, in diesem Psalm, übersetzt Luther den Vers 4 folgendermaßen: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Was können wir aus diesem Vers ableiten oder sehen? Ja, der Hirte führt die Schafe zu den grünen Auen und zu dem frischen Wasser, doch er führt sie auch manchmal durch dunkle Täler, wo Räuber und weitere Gefahren lauern können. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine solche Begebenheit in deinem Leben hattest, wo du auf deinem Weg am Abend oder vielleicht sogar spät nachts nach Hause warst, zu Fuß, und dann kamst du an einer gewissen Stelle, wo es überhaupt nicht beleuchtet war. Und was machst du, wenn du auf dem Weg nach Hause, du weißt, du musst nach Hause, du kommst an einer solchen Stelle? Bei mir war es so, dass ich so eine Stelle so schnell wie möglich durchgerannt bin. Als ich früher in Trossingen gewohnt habe und abends auf dem Weg nach Hause war, da gab es diese ganz, ganz schmale Gasse und sie war nicht beleuchtet. Sie hatte überhaupt kein Licht. Und ich habe mir gedacht, wenn es irgendwie schlimme Leute in Trossingen gibt, dann halten sie sich in dieser Gasse auf. Denn da konnten sie alles tun, unbemerkt und ungesehen. Und auf dem Weg nach Hause war ich vor dieser Gasse und ich musste meinen ganzen Mut zusammenfassen und ich bin durchgerannt, ich glaube, so schnell wie in meinem Leben noch nicht. Doch was lesen wir in diesem Vers? Was tut der Hirte mit seinen Schafen? Fängt er an, schnell zu rennen? Nein, der Hirte rennt nicht los und probiert einen neuen Weltrekord zu schaffen, um so schnell wie möglich durch die Gasse zu kommen. Und er hofft auch nicht, dass die Schafe ihm alle schnell gefolgt sind nach seinem Rennen. Bleibt der Hirte etwa stehen in dieser dunklen Gasse? Bringt er vielleicht sogar die Schafe noch dazu, sich auszuruhen? Auch das finden wir nicht in unserem Vers. Der Hirte bleibt nicht stehen. Und der Hirte läuft auch nicht langsamer oder unsicherer und hat irgendwie Angst. Der Hirte wandert wie gewohnt durch das Tal der Finsternis. Er beschleunigt seine Schritte nicht und er verfällt auch nicht in Unruhe, sondern ganz langsam legt er seine Wanderung fort und schaut nach jedem Schaf, das es ihm folgen kann. Was können wir daraus lernen? Wenn du in Leid und in Dunkelheit geratest, dann solltest du nicht in Aufregung vor Schrecken erstarren. Du solltest nicht still stehen bleiben in deinem Leben. Du solltest nicht bestürzt sein oder beschämt sein und nichts mehr tun. Ja, es geht durch das finstere Tal. Und ja, wir bleiben nicht darin stehen. Es ist ein Weg wie durch einen Tunnel und am Ende des Tunnels kannst du das Licht sehen. Und ganz wichtig ist, in diesem Psalm sind wir die Schafe und der Herr unser Hirte. Wir gehen also nicht alleine durch dieses Tal der Todesschatten. Der Herr, dein Gott, er geht voran, er ist dein Hirte, er führt dich durch das Tal. Und selbst wenn du mal nicht in der Lage bist, aus Angst oder vor Schmerzen selber zu laufen, dann nimmt dich dieser gute Hirte bei der Brust und trägt dich durch aus dieser Finsternis hinaus in das himmlische Licht. Und dieser Vers 4 ist ein kostbarer Vers für viele Menschen geworden in ihrer Zeiten, in ihrer Zeit der Not und der Dunkelheit. Dieser Vers 4 wurde auf unzähligen Sterbebetten gelesen, in unzähligen Beerdigungen gesungen. Und dieser Vers hat dazu beigetragen, dieses dunkle Tal, das Tal der Todesschatten, ein bisschen zu erleuchten. Ja, wir Menschen müssen oder wir sehen uns konfrontiert mit dem Tod. Die Menschen wollen lange leben, sie probieren alles, um lange zu leben. Doch wir wissen, dass wir eines Tages sterben werden, dass unser Leben dem Ende zugeht. Doch wir dürfen Hoffnung haben. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn der Tod ist nicht das Ende. Wir treten durch den Tod in das helle Licht der Ewigkeit. Wir sterben. Doch es ist eigentlich wie ein Schlafenlegen und ein Aufwachen in der himmlischen Herrlichkeit. Es heißt nicht Tal des Todes, sondern Tal des Todes Schatten. Jesus Christus hat nämlich den Tod besiegt. Nicht den physischen Tod, denn wir werden sterben, sondern den geistlichen Tod. Wir sind Kinder Gottes und wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem Tod und vor der ewigen Dunkelheit, sondern wir gehen durch den Tod in die ewige Herrlichkeit. Es ist also nur ein Schatten, der Tod vor uns. Und vor diesem Schatten brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ich denke, keiner von uns fürchtet sich vor einem Schatten, vor dem Schatten eines Hundes. Denn der Schatten eines Hundes kann uns nicht beißen. Keiner von uns fürchtet sich vor dem Schatten eines Schwertes. Denn der Schatten eines Schwertes kann uns nicht töten. Und der Schatten des Todes kann uns nicht verderben. Du brauchst dich also nicht zu fürchten. Du gehst durch das Tal der Todesschatten, durch das Tal der Finsternis. Doch der Hirte ist bei dir und er führt dich durch. Und wir haben gelesen oder wir lesen, und sein Stecken und Stab trösten uns. Der Stecken, den der Hirte damals bei sich hatte, war wie eine Art Keule. Und diese Keule hat er gebraucht, zum einen, um die Schafe zu beschützen vor wilden Tieren. Doch genauso hat er auch diese Keule gebraucht, um die Schafe zurechtzuweisen, zu züchtigen, wenn sie mal nicht auf den Weg gegangen sind oder vielleicht mal sogar abhauen wollten. Auf der anderen Seite dieser Keule war ein Stab. Und der Hirte lehnte sich am Ende einer Wanderung auf diesen Stab und er blickte sich auf die Schafe. Er ruhte sich aus und schaut, ob alle Schafe da sind. Und so ist dieser Stecken und der Stab ein Bild für Autorität, für Zucht, für Verteidigung, aber genauso auch für Sorgfalt und Leitung. Der Herr leitet dich durch Schwierigkeiten und er beschützt dich vor jeder Gefahr. Und Spurgeon hat so ein wunderbares Bild gebraucht. Er sagt dazu, das kleine Kind draußen auf sturmbewegter See wird nicht vor Furcht gepeinigt, wie all die anderen Reisenden an Bord. Er schlummert in dem Schoß seiner Mutter. Es ist ihm genug zu wissen, dass die Mutter bei ihm ist. So sollte es dem Gläubigen genug sein zu wissen, dass Christus bei ihm ist. Kannst du heute sagen, weil du Christus hast, hast du alles in deinem Leben, was du brauchst, was du dir wünschst? Hast du den Trost und die Sicherheit mit der Gewissheit, dass Christus bei dir ist? Denn wir dürfen diese Gewissheit und den Trost haben als Kinder Gottes. Wir dürfen Ruhe und Frieden haben. Wir dürfen diese Sicherheit haben in Zeiten, wo die Welt verrückt scheint, in Zeiten, wo die Grundfeste der Erde beben, wo Stürme toben, Politiker tun, was sie wollen. Wir dürfen diese Zuversicht und Sicherheit haben, auch wenn andere Menschen den Glauben verleugnen, das Evangelium verwässern und nur nach ihren eigenen Maßstäben leben. Denn wir sind die Schafe eines wunderbaren Hirten, Gott selbst. Der Vers 5 und der Vers 2 sind sich sehr ähnlich. In Vers 2 haben wir gelesen, dass wir, oder haben wir vor Augen, diese grüne Aue und dieses frisches Wasser. In Vers 5 finden wir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde und einen Becher, der überfließt. Und beides ergibt sich aus der doppelten Tatsache, dass der Herr dein Hirte ist und dass er bei dir ist. Doch was haben die Schafe mit einem Tisch zu tun? Wenn es Herbst ist und wenn es viel geregnet hatte, dann war das Gras meistens sehr nass. Und so konnten natürlich sich Bakterien und Insekten sehr gut verbreiten. Gerade unter den Schafen, wo es noch warm war und feucht war, gab es einen guten Ort, wo sich Insekten oder Käfer oder sonstige Parasiten verbreiten konnten. Und so war das natürlich immer, dieser nasse Boden, eine Brutstätte für die Gefahr der Schafe. Wenn sie von dem Boden gegessen haben, von diesem feuchten Boden, konnten sie sich anstecken. Und so hat man ein Podest gemacht oder man hat eins gehabt oder gebaut, ein kleines Podest, und auf dieses Podest hat man die Speise den Schafen dann gegeben. Das war sozusagen der Tisch der Schafe. Doch genauso ist auch der Hirte, wenn die Schafe unterwegs waren und eine neue Wiese gefunden haben, war der Hirte erstmal unterwegs, um alles abzuschauen, ob nicht irgendeine Schlange irgendwo liegt oder irgendeine giftige Pflanze, an dem sich die Schafe vergiften konnten und so sterben. Das ist das Bild, das der Herr uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde bereitet. Der Hirte bereitet den Schafen einen Tisch im Angesicht ihrer Feinde. Aber auch das Gesicht der Schafe wurde eingerieben mit einem bestimmten Öl, das die Schafe geschützt hat vor Mücken oder vor Fliegen. Und deswegen schreibt David hier, du salbst mein Haupt mit Öl, um vor den Bissen und den Stichen dieser Mücken und Zecken und sonstigen Fliegen bewahrt zu sein. Es wird also noch weiter dieses Bild von Schutz verstärkt, die der Hirte den Schafen gibt. Er sorgt sich also nicht nur für die offensichtlichen Dinge. Es ist nicht nur das Essen und die Kleidung, für die Gott sorgt, sondern auch die kleinen Dinge, wie die Mücken und die Fliegen, hält er von dir fern. Er salbt dich und achtet darauf, dass du nicht krank wirst. Der Hirte sorgt für dich, trotz der Gefahren, die dich umgeben. Der Hirte sorgt für dich, indem er dich in eine Gemeinde führt, wo du geistliches Essen bekommst, das rein und wahr ist, wo du geistlich wachsen kannst. So wirst du im Glauben gestärkt. Der Hirte sorgt für dich, indem er dich mit Menschen zusammenführt, die dich motivieren, geistlich zu wachsen, die dich motivieren, ein Zeugnis zu sein für Christus. Und auch wenn es bedeutet, dass du verspottet wirst in deiner Umgebung vor den Mitmenschen. Ja, wir sind Schafe. Wir sind Schafe, die sich fürchten vor der Gefahr. Doch wir sind Schafe, die niemals verzweifeln, weil wir wissen, der Herr ist unser Hirte. Das heißt, wir haben Leiden, wir werden leiden, wir werden Sorgen haben, wir werden krank werden, doch niemals werden wir untergehen, denn der gute Hirte ist bei mir. Er versorgt dich und er beschützt dich. Das ist der zweite Punkt, was es bedeutet, zu bekennen, dass der Herr mein Hirte ist. Er schützt dich. Und der dritte und letzte Punkt, den wir uns in diesem Psalm anschauen wollen, ist, der Herr umgibt seine Schafe immer und überall. Der Hirte umgibt seine Schafe immer und überall. Und dieses Bild finden wir in Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und diese Aussage, dass Güte und Gnade dir folgen werden, steht eigentlich im Kontrast zu diesem großen Thema, dass der Herr unser Hirte ist und wir seine Schafe ihm folgen. Wir finden also hier ein Bild, dass uns etwas folgt. Wir als Schafe, uns folgt etwas, und zwar Güte und Gnade folgt uns. Der Herr geht also als Hirte voran. Wir folgen ihm als Schafe und dem Schafen folgt etwas, die Gnade und die Güte. Wir können dieses Bild ausmalen, indem wir zu diesem Hirten und den Schafen noch zwei Hunde dazu malen. Es sind zwei Hunde. Der eine Hund heißt Güte und der andere Hund heißt Gnade. Und diese Hunde folgen der Schafherde und sie sorgen dafür, dass wenn ein Schaf mal einen falschen Weg einschlägt, mal vielleicht zu weit rechts oder zu weit links geht, dass die Hunde sie zurückführen. Wenn ein Schaf bockig wird und vielleicht nicht mehr laufen will, dann führt der Hund die Güte, die Schafe zurück zum Hirten. Und die Gnade, sie bewahrt den Hund vor sie bewahrt den Schaf vor einem falschen Weg. Und dieses Verb, das David hier benutzt für Folgen, wird meistens eigentlich dazu benutzt, einen Feind darzustellen, der jemand nachjagt. Und er lässt diesen einen, den er nachjagt, niemals aus dem Augen. Er hat seine Augen immer darauf gerichtet und er jagt diesem nach. Diese Gnade und die Güte, sie folgen dir. Und niemals, niemals lassen dich diese Hunde aus dem Augen. Denn Gott lässt dich niemals allein. Selbst wenn wir uns das manchmal in unserer Torheit wünschen. Die Bibel offenbart uns, dass wir durch den Willen Gottes wiedergeboren sind. Nicht wegen unserem Willen. Die Bibel offenbart uns, dass wir Kinder Gottes sind. Die Bibel spricht darüber, dass der Wille Gottes uns geheiligt hat. Die Bibel offenbart uns, dass Gott uns durch seinen Willen trägt und durch die Zeit und die Welt hindurch in die Herrlichkeit bringt. Nach seinem Willen lässt er niemals von uns, bis wir zu Hause sind im ewigen Jerusalem. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir werden bleiben im Hause des Herrn immer da. Oder eine andere Übersetzung, alle Zeit. Und ich denke, dieser letzte Vers, diese letzten Buchstaben, das ist eigentlich der Höhepunkt von diesem Psalm. Er drückt Davids nie erloschende Leidenschaft aus. David kannte keine größere Sehnsucht. Er hatte kein innigeres Verlangen, als im Hause Gottes zu sein. In einem anderen Psalm lesen wir, dass er sich nichts anderes wünscht, als im Hause Gottes zu sein. Das sollte das Ziel eines jeden Christen sein. Die Hoffnung und die Freude auf die Ewigkeit mit Jesus Christus im Himmel. So eine Leidenschaft und eine solche Sehnsucht sollten wir in unserem Herzen haben als Kinder Gottes, als Schafe, die unserem Hirten folgen, alle Zeit. Wenn wir uns umschauen heute, wenn wir Familien anschauen, die Kinder haben, dann wünschen sich die Kinder nichts anderes, wenn sie groß sind, so schnell wie möglich das Haus der Eltern zu verlassen. In den meisten ist es peinlich, mit 22 noch bei ihren Eltern zu wohnen. Und wenn man sie fragt, dann erwähnen sie es gar nicht. Ja, und manchmal ist es auch so bei Christen. Die Christen schämen sich manchmal zu bekennen, dass sie Christen sind. Es ist ihnen peinlich zu sagen, dass ihr größter Wunsch es ist, in Christus zu sein. Manche sagen, ja, mein größter Wunsch ist, Polizist zu werden oder Feuerwehrmann. Die Frage also an dich, schämst du dich, einen Wunsch zu haben und nach nichts anderem zu wollen oder zu verlangen, als im Hause des Herrn zu sein, immer da? Es gibt verschiedene Ansichten über diesen Psalm. Manche sagen, David hat ihn ganz am Anfang seines Lebens geschrieben. Manche sagen aber, dass David diesen Psalm erst am Ende seines Lebens schreibt und auf sein Leben zurückblickt. Und da bin ich auch eher der Meinung, weil dieser Psalm so tief und reich an Wahrheit ist. Er blickt auf sein Leben und er sieht die Führung Gottes und er sieht, wie Gott sein Hirte ist und ihn führt. Und dass ihm nichts in Zukunft mangelt, dass ihm Gnade und Güte umgibt und ihm folgt und dass der Herr ihn bei sich hält. Dieser Psalm offenbart Davids Wunsch und Sehnsucht, aber auch Davids Leben und Führung doch Davids Führung in seinem Leben. Der Herr war Davids Hirte. Er war es, der David berufen hat. Er war es, der David geweidet und gezüchtigt hat, trotz der Sünden, die er auch später als König begangen hat, war es der Herr, der ihn bis ans Ende getragen hat, bis ans Ende seines Lebens hier und auch noch weiter seines Lebens im Himmel. Das ist der Hirte, von dem David hier spricht. Und das ist auch die Wahrheit, von der David hier spricht, dass es ihm nichts mangelt. Er war umgeben von Feinden. Wir wissen, dass David geflohen ist vor Saul und dass er sich gefürchtet hat, umzukommen. Er war umgeben von anderen Feinden, die das Volk Gottes bedroht haben. ist es genauso bei uns. Auch wir werden bedroht von Menschen. Menschen, die uns verspotten, weil wir Christen sind. Menschen, die uns auslachen, weil wir vielleicht bekennen, dass unser größter Wunsch es ist, im Himmel zu sein. Doch genauso wie David darfst du wissen, dass Gott dich niemals alleine lässt. Es ist er, der dich stärkt, der dir Trost gibt und der dich trotz aller Gefahr und jedem Leid, das du erlebst, nach Hause führt. Ich denke, David, wenn er jetzt auf sein Leben zurückblickt, dann würde er niemals sagen, diesen Weg habe ich mir ausgewählt, diesen Weg wollte ich gehen. Die ganzen Leiden, die Sünden, auch alle anderen, auch die anderen Leiden, die er hatte, der hat David sich nicht vorgestellt, dass er die gehen würde oder gehen kann. Doch Gott hat ihn durchgetragen. Kaum war er auf den Hof von Saul berufen, um ihn zu besänftigen, schon wurde er wieder verjagt. Kaum war er König, um für das Volk zu sorgen, wurde er verstoßen und sogar abgesetzt von seinem eigenen Sohn, der ihm nach dem Leben getrachtet hat. Der Weg scheint manchmal unerklärlich zu sein. Und doch ist es der Weg, den Gott für David benutzt hat, um ihn zu formen. Und es ist genauso auch bei dir als Christ. Manchmal ist der Weg, den du gehst, nicht so einfach für dich und vielleicht auch unverständlich. Und doch ist es der Weg, den Gott für dich vorbereitet hat, um dich zu heiligen und Christus ähnlicher zu machen. Und du darfst wissen, dass Gottes Güte und Gottes Gnade dir folgen und dich immer wieder zurückbringen zu ihm als seinen Hirten. Ich denke, das ist ein wunderschöner Psalm, den wir heute angeschaut haben. Doch ich möchte hier nicht aufhören. Denn der Psalm, der zeigt nicht nur die Gnade und die Souveränität Gottes, sondern der Psalm zeigt genauso, dass dieser Hirte einen Preis bezahlt hat. Einen kostbaren Preis. Wir haben es gelesen in Johannes. Jesus sagt, ich bin der Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist der Preis, den Gott bezahlt hat für dich, für seine Schafe. Um sein Leben zu geben für seine Schafe. Christus kam und hat ein Leben hier auf Erden geführt. Und er hat sein Leben hingegeben für seine Schafe. Und jeder, der an ihn glaubt, der daran glaubt, dass Jesus sein Retter ist, dem wird dieses ewige Leben zugesprochen. Ganz wichtig ist hier zu verstehen, es ist keine Möglichkeit, von der die Bibel uns hier spricht. Gott hat uns nicht eine Möglichkeit gegeben durch das Leben und den Tod Jesus Christus. Es ist die vollbrachte Erlösung, die uns Gott in seiner Gnade gibt. Und somit hängt die Erlösung nicht mehr an uns Menschen, dass wir sie jemals wieder verlieren können, sondern unsere Erlösung hängt an Gott allein. Es ist der Preis, der bezahlt worden ist durch das Leben und den Tod Jesu Christi. Und Spurgeon sagt zu dem Johannesevangelium Kapitel 10, ich weiß nicht, wie manche Leute, die glauben, dass ein Christ aus der Gnade fallen und damit verloren gehen kann, Frieden finden können. Wenn ich nicht an die endgültige Bewahrung der Heiligen glauben würde, so wäre ich der Elendste unter den Menschen und könnte mich mit gar nichts mehr trösten. In Johannes 10, 28 haben wir gelesen, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Lasst uns doch anfangen, dieses Wort Gottes zu glauben, dass wir in Ewigkeit und für immer bei Gott sein werden und nicht daran zweifeln, dass wir verloren gehen können. Niemand kann dich als ein Schaf Gottes aus der Hand des guten Hirten reißen. Und vielleicht hat jemand jetzt den Gedanken, ja, aber die Schafe, sie können doch von sich aus selbst sich aus der Hand Gottes entfernen. Doch wie können wir Johannes 10, 28 dann verstehen und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen? Der Herr, unser Gott, hat uns Kinder zu teuer erkauft, dass er uns jemals loslassen würde. Er liebt dich. Und er hält dich mit seiner ganzen Allmacht fest. Und da es nichts Größeres gibt als Gott, kannst du niemals aus seiner Hand geraubt werden oder verloren gehen. Lass uns doch das als Trost für uns als Kinder Gottes wahrnehmen. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann hast du heute noch die Möglichkeit, Buße zu tun und anzuerkennen, dass du nichts hast, was du vor Gott bringen kannst. Deine Gerechtigkeit gilt vor Gott nichts. Denn du kannst das Gesetz Gottes nicht erfüllen. Du kannst dich nicht selbst rechtfertigen. Es gibt nichts, was du tun kannst, um dich selbst zu retten. allein durch den Glauben an Jesus Christus, dass er durch seinen Tod am Kreuz, dass er durch sein gerechtfertigtes Leben auf dieser Erde die Gerechtigkeit zuspricht. Allein durch seine Auferstehung, dass er zu Rechten des Vaters steht und für dich eintritt. Allein durch den Glauben daran bekommst du das ewige Leben aus Gnaden allein. Und nur diese Gerechtigkeit ist es, mit der du vor Gott bestehen kannst. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Lasst uns also als Kinder Gottes Trost schöpfen. Und lasst uns auch Buße tun und glauben an das Evangelium. Amen. Großer Gott, wir danken dir, Herr, für die Kostbarkeit, die du in diesem Psalm uns aufbewahrt hast. Ja, es ist eine Perle der Psalm, so wie Spurgeon es gesagt hat. Wir haben so viel Reichtum und so viel Wahrheit in diesem Psalm, dass wir lernen können, zum einen Trost zu schöpfen, zu wissen, was es bedeutet, dass du unser Hirte bist. Du sorgst für uns, du beschützt uns und du bist immer und überall bei uns. Du schenkst uns Trost. Bitte, Vater, helfe du uns, an dieser Wahrheit festzuhalten. Gerade auch, wenn wir in schwierigen Situationen geraten in diesem Jahr, so hilf du uns, daran festzuhalten, dass du unser Hirte bist und dass wir niemals allein sind. Und selbst wenn wir nicht in der Lage sind, zu laufen, aufgrund von Schmerzen, von Trauer, von Leid, so wissen wir, dass du uns an der Hand nimmst, ja, dass du uns in deine Arme nimmst und uns durchträgst durch das Tal der Todesschatten, durch das Tal der Finsternis. Denn wir werden nicht dort sein, wir werden nicht für immer dort bleiben, wir werden für immer in deiner Ewigkeit sein. Und so lege du den Wunsch in unserem Herzen, zu wohnen in deinem Haus immer da. Amen.